Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. Unser Thema heute ist die Integration von Geflüchteten und Migranten. Mit einem Brecht-Zitat könnte man sagen, nach den Mühen der Berge, der Erstaufnahme und Versorgung der bei uns angekommenen Menschen folgen nun die Mühen der Ebenen, nämlich der langwierige und oft mühsame Prozess der Eingliederung der Fremden in unsere Gesellschaft. Viele der ehrenamtlichen Helfer der ersten Stunde bei der Notaufnahme der großen Flüchtlingsströme in 2015 arbeiten heute im Stillen bei der Begleitung der in Stadtvierteln und ländlichen Gemeinden angekommenen Flüchtlinge, helfen bei Wohnungssuche, Behördengängen und Einschulung der Kinder. Viele arbeiten auch noch immer als Lehrer in nichtstaatlichen Sprachkursen, um beim Einstieg in den so wichtigen Erwerb der deutschen Sprache zu helfen. Das alles sind unentbehrliche Hilfen bei einer Einführung von Menschen aus anderen Kulturen und anderen Sozialstrukturen in unser Leben. Aber um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich bei uns als Mitbürger einzugliedern, sie unter gegenseitiger Akzeptanz in das soziale Leben einzubinden, braucht es mehr als diese Einstiegshilfen. Hier beginnt der lange und mühsame Weg der Integration, der nur bei gegenseitigem Aufeinanderzugehen und vielfältigem Miteinandertun gelingen kann. Ein Beispiel für solche Integrationsarbeit, die die Fremden nicht entmündigt, sondern ihnen die Hand reicht zum Miteinander, möchten wir in der heutigen Sendung vorstellen. Der Verein Miteinander Wedemark ist aus der Flüchtlingshilfe entstanden. In der Gemeinde Wedemark im Süden von Hannover widmet er sich heute der Aufgabe der Integration der etwa 500 Flüchtlinge in den Dörfern der Gemeinde. Zu Gast im Studio sind heute Dorothea Diekmann, die Vorsitzende des Vereins, und Almut Blank, eine Beisitzerin.
Ich will mal mit einer kleinen Korrektur anfangen. Ich bin nicht Beisitzerin, ich bin Mitglied des Beirates und damit haben wir schon ein wesentliches Strukturmerkmal. Der Verein hat einen Vorstand und diesem Vorstand gehören zwei Beisitzer an. Und er hat einen Beirat aus verschiedenen Zuständig- und Kompetenzbereichen des Vereins. Der Verein ist gegründet worden vor 2,5 Jahren knapp und ist ausgegangen vom runden Tisch der Gemeinde Wedemark und hatte zunächst die Aufgabe, Spendengelder zu verwalten. Denn der Runde Tisch war eine Einrichtung der Kommune und die wiederum konnte Gelder weder annehmen noch vergeben.
Jetzt haben wir schon ganz viel erfahren über eure Vereinsstruktur und solche technischen Dinge. Eigentlich müssen wir erstmal erwähnen, was ihr eigentlich macht in dem Verein.
Also in erster Linie geht es oder angefangen hat es mit der Flüchtlingshilfe zu der Zeit vor 2-3 Jahren, als so viele Flüchtlinge in die Wedemark gekommen sind. Da hat eben die Gemeinde diesen runden Tisch ins Gemeinde Wedemark ins Leben gerufen, um die Ehrenamtlichen, die Interesse an Hilfe hatten, dann zusammenzubringen, denen Informationen zu geben, denen zu helfen. Und daraus ist dann eben der Verein entstanden, erstmal akut für die Flüchtlingshilfe, Kleidung, Möbel, Unterstützung und dann auch für die Integrationsarbeit. Und
also da, der runde Tisch, das war etwa im Dezember 2014 und gegründet hat sich der Verein dann im Februar 2016. Habe ich das richtig notiert?
Ja, genau, so war das.
Und ihr habt, du sagtest, ihr habt so viele Flüchtlinge bekommen. Wie viel waren das denn so etwa?
Also ich glaube, es waren immer so um die 1000. Also die Zahl am Anfang waren um die 1000, zwischen 800 und 1000 am Anfang. Und das Besondere hier in der Wedemark ist, dass die auf die 16 dazugehörigen Dörfer verteilt wurden.
Und dass es wir vor allen Dingen Familien bekommen haben, die hierher gekommen sind. Geblieben sind davon natürlich längst nicht alle. Ich glaube, jetzt ist das so eine Zahl von 500. Die jetzt hier noch sind.
Das ist eine verhältnismäßig große Zahl, wenn man daran denkt, wie hier so die Bevölkerungsstruktur ist. Kann man das sagen? Oder?
Na, ich weiß gar nicht genau, wie viele 10.000 die Gemeinde Wedemark umfasst. Aber wir haben eben 16 Dörfer und verteilt auf 16 Dörfer 500 Leute. Naja, das Verhältnis wird in der Stadt Hannover nicht wesentlich anders sein, glaube ich.
Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu den eigentlichen Zielen des Vereins. Die Flüchtlinge sind gekommen und was habt ihr euch da dann gedacht? Wie ist es diese ganze Initiative überhaupt entstanden? Mit welchem Ziel dann?
Also ich würde zunächst anfangen mal mit dem Vereinsnamen. Der Verein heißt ja Miteinander.Wedemark und das war sozusagen das Leitziel, dass wir, die Ehrenamtlichen, uns zusammentun, um ein gedeihliches, soziales und humanes Miteinander in der Gemeinde nicht nur als Ziel zu formulieren, sondern auch zu strukturieren oder mindestens bei der Strukturierung zu helfen. Das war das Leitziel. Und dabei ging es selbstverständlich um Migranten oder Geflüchtete oder wie immer man sie nennen will. Aber uns ging es auch und vor allem um das gedeihliche Zusammenleben aller Menschen hier in der Wedemark.
Ja, und das war eigentlich von Anfang an der Gedanke, dass dazu es gut wäre, wenn die Geflüchteten und Migranten auch die deutsche Sprache lernen würden. Und da hatte sich schon vor dem runden Tisch, hatten sich schon Gruppen gebildet, hatte dann so den Namen Interkulturelle Treff, war kein Verein, aber doch schon eine feste Gruppe, die dann in Mellendorf so Deutschunterricht so als Ersthilfe angeboten haben, damit die sich sofort, wenn sie kommen, nicht auf Integrationskurse warten müssen und so weiter, sondern sich gleich verständigen können, damit sie gleich irgendwo versuchen können, hier teilzuhaben. Das war eigentlich so, ist auch immer noch so geblieben, ein ganz grundlegender Gedanke. Also, dass man die Kommunikation und dann war auch Kontakt zu den Geflüchteten da und zu den Migranten. Dazu muss ich immer sagen, Migranten waren es auch, es waren nicht nur Geflüchtete oder sind es immer noch nicht nur, die da Deutschunterricht machen. Und da hat sich der Kontakt auch hergestellt und daraus haben sich auch ganz viele neue Aufgaben ergeben.
Du sprichst von Migranten und Geflüchteten. Welchen Unterschied machst du da?
Jetzt würde ich fast nur noch von Migranten sprechen. Der Unterschied ist, also Geflüchtete sind auch Migranten, aber nicht alle Migranten sind Geflüchtete. Das heißt, aus dem europäischen Ausland, die auch aus EU-Staaten wie Polen, Italien, Griechen, die haben natürlich einen ganz anderen, von Anfang an einen anderen Status gehabt. Die waren hier, die sind zum Arbeiten gekommen, die hatten aber auch nicht unbedingt Deutschkurse. Aber auch aus diesen Bevölkerungsgruppen und Mitbürgern, die hatten das Interesse eben an diesem Deutschunterricht. Und das ist auch so geblieben, dass diese IKTs kurz genannt, die interkulturellen Treffs, die es inzwischen auch in Bissendorf gibt, oder ein Treff gibt es in Gewissendorf, dass die für diese Bevölkerungsgruppe eben da sind.
Also da geht es jetzt um Migranten, die auch schon länger da sind und die Geflüchteten kamen dann dazu. Almut, du hast von Ehrenamtlichen gesprochen, die sich vorwiegend darum gekümmert haben. Wie war denn die Einstellung der Bevölkerung generell gegenüber den neu dazugekommenen, jetzt Geflüchteten?
Ich glaube, dass wir hier eine sehr besondere Situation hatten. Es gab viele, viele sehr engagierte Ehrenamtliche und die auch sehr schnell bereit waren, nicht nur sich zu engagieren, sondern auch sich zu vernetzen. Und wir haben vom Gegenwind wenig gespürt. Das sage ich jetzt mal ganz nassforsch. Wir haben hier in der Wedemark ein gutes Klima gehabt, ein gutes Willkommensklima. Und daraus haben sich auch gute und stabile Netzwerke entwickelt.
Das sind ja besonders günstige Umstände. Wenn man davon ausgeht, dass in Hannover und in bestimmten Problembezirken auch vielleicht ganz anders aussieht, dann habt ihr ein richtig paradiesisches Verhältnis hier. Trotzdem habt ihr sehr viel gemacht. Euer Ziel ist die Integration von Migranten und von Geflüchteten. Das sind ja zwei eigentlich unterschiedliche Gruppen. Migranten sind ja schon relativ integriert. Die haben hier schon meistens eine Arbeit und finden sich schon eigentlich so zurecht. Und dann kommen die Geflüchteten, die sozusagen ins kalte Wasser springen. Und wie habt ihr das gemanagt?
Also wir haben wenig differenziert an der Stelle. Das muss ich wirklich sagen, das würden wir auch heute, glaube ich, nicht tun. Wer kommt und signalisiert, ich habe Unterstützungsbedarf, den versuchen wir zu versorgen. Und wesentlicher Ausgangspunkt, Doro hat es eben gesagt, waren diese Vorsprachangebote von Mellendorf ausgehend, die es dann in verschiedenen Ortsteilen gegeben hat und die eben das Angebot waren, Guten Tag und auf Wiedersehen zu lernen, von 1 bis 100 zu zählen und sich im Supermarkt grundorientieren zu können. Und davon ausgehend gab es dann eben diverse andere Initiativen. Parallel dazu, wenn wir nochmal an den Anfang kommen, eben diese damals ganz wichtige Einrichtung des sogenannten Runden Tisches, eine Einrichtung der Kommune, damals unter Federführung von Frau Beckedorf, der ersten Gemeinderätin, mit dem Ziel, alle ehrenamtlichen Initiativen zu bündeln, Bedarfe festzustellen, Unterstützungsnotwendigkeiten festzustellen, Stärken zu beschreiben und Ähnliches. Also ein richtiges Kräftefeld beschreiben zu können. Wo haben wir was? Wo brauchen wir was? Wo brauchen wir mehr? Wo brauchen wir weniger? Und so weiter.
Unterstützung durch Verwaltungsstrukturen kann also durchaus hilfreich sein. Man kann also sagen, dass ihr hier durchaus ein besonders günstiges Umfeld für die Unterstützung von Flüchtlingen habt. Seid ihr eigentlich der einzige Verein in dieser Gegend?
In der Wedemark an sich sind wir der einzige Verein. Es gibt noch so freiere Gruppen sozusagen, die sich dem Verein direkt anschließen, die auch diese Arbeit machen. Die werden aber von uns auch unterstützt, muss man sagen. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Wir sind das Netzwerk dafür. Ne, es gibt jetzt Ilze zum Beispiel noch einen Integrationstreff, der unabhängig ist, aber den wir auch unterstützen und mit dem wir zusammenarbeiten. Und dann gibt es die Nachbarkommunen, wie Großburg-Wedel und Isernhagen. Da gibt es genau solche Netzwerke. Und da sind die Kommunen dann auch entsprechend beteiligt und mit denen sind wir wiederum auch vernetzt.
Eine kleine Musikunterbrechung. Knocking on Heaven's Door von Brian Ferry. Wenn ihr von Netzwerk spricht, wie funktioniert das? Einfach nur vernetzt, man spricht sich ab, läuft es sozusagen von selbst?
Ja, also so ist das. Also das ist sozusagen, sind ja alles relativ freie Gruppen. Also da gestalten auch Menschen, die ja kreative Ideen hatten, wie jetzt mit dem, kommen wir vielleicht noch zu dem Taschennähen oder so, die aber nicht unbedingt so eine Hierarchie möchten oder sowas. Dies ist einfach ein offener Austausch, wenn die Hilfe brauchen oder wenn die Unterstützung brauchen oder wir initiieren natürlich vom Verein auch was.
Na, da kommt jetzt wieder das Konstrukt, was wir am Anfang gehabt haben. Wir haben den Verein mit dem Vorstand und zusätzlich zum Vorstand den Beirat. Und im Beirat sind die unterschiedlichen Initiativen wiederum abgebildet. Vieles läuft tatsächlich en passant, aber die Vernetzung hat auch da einen ganz wesentlichen Platz. In der Kooperation zwischen dem ja sowieso sehr rührigen und aktiven Vorstand und eben den Mitgliedern des Beirates, die für verschiedene Aspekte stehen.
Das klingt sehr basisdemokratisch eigentlich. Sagen wir mal, ohne Hierarchien, ohne Steuerung von oben oder von einer zentralen Stelle, euer Verein koordiniert eigentlich eher, als dass er initiiert und leitet. Ich habe aber auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr sehr viele verschiedene Aktivitäten dort aufgelistet habt. Ist das jetzt euer Vereinsengagement oder kommt das aus der Vernetzung?
Also man muss sagen, dass die ganz Aktiven, die also sehr viel Zeit auch in Projekte stecken oder auch persönlich Familien zu helfen, dass die auch Vereinsmitglieder geworden sind, dass die mit die Gründer sind dieses Vereins. Und damit gehörte das alles schon ganz fest zum Verein dazu. Und ich auch als Vorsitzende ein Projekt habe, was mal durchgeführt wird dieses Jahr. Da ergibt so das eine und das andere, möchte ich mal sagen. Das heißt, die gehören schon zum Verein und wir als Vorstand machen uns natürlich Gedanken, wie wir die unterstützen können. Oder auch umgekehrt, es gibt Fördermittel, oder die man beantragen kann und wir sagen, Mensch, da können wir was draus machen. Vielleicht findet sich wer, der das dann betreut oder der das meinetwegen jetzt mit unserer Kinderfreizeit, da kann man vielleicht eine Sprachfreizeit von machen, da kann man Fördermittel für kriegen. Also wir gucken auch als Vorstand, was gibt es für Möglichkeiten auch, was könnten wir noch machen, oder das ist so ein Nehmen und Geben.
Und dann gibt es zum Beispiel die Fahrradwerkstatt, die gab es auch schon in Zeiten vor dem Verein, die sich zum Ziel gesetzt hat, Fahrräder, die gespendet werden, aufzubereiten, zu reparieren und funktionstüchtig und fein gemacht gegen einen geringen Betrag an Bedürftige weiterzugeben. Und diese Fahrradwerkstatt, die es schon ursprünglich gegeben hat, koordiniert sich aber inzwischen gut mit und über den Verein. Das ist so ein Beispiel von der anderen Seite, ne?
Ihr habt mir erzählt, dass der Verein eigentlich aus finanziellen Gründen gegründet worden ist, nämlich um Fördermittel zu verwalten und akquirieren zu können. Wie steht es denn mit der finanziellen Förderung?
Ja, also wir haben für dieses Jahr schon 2-3 Geldzuschüsse erhalten. Von der Region zum Beispiel, die hat immer so einen Fördertopf, solche Projekte unterstützt. Da haben wir auch Mittel bekommen für unsere Taschentalente, für das Nähprojekt. Es gibt auch Fördermittel dann aus von anderen Richtungen, vom Kinderhilfswerk für das Tanzprojekt, was wir jetzt im Herbst machen. Und so, ein bisschen sind wir da also schon erfolgreich gewesen. Die große Spendenwelle ist vorbei, dass also die Leute so viel gespendet haben. Da ist aber auch noch Geld vorhanden. Und wo wir mit kleineren Sachen halt mal was aushelfen können oder auch mal Familien unterstützen und so weiter. Und wir haben einige Förderanträge wieder gestellt fürs nächste Jahr.
Zusätzlich zu diesen Fördermitteln, die große Spendenwelle ist vorbei und trotzdem gibt es immer wieder auch Spenden, die sehr anrühren. Zum Beispiel aus einer Kirchengemeinde hat eine Taufgesellschaft gespendet für eine Initiative des Vereins. Oder ein anderes Beispiel, Schüler der IGS Wedemark machen zu Weihnachten immer selbst organisiert ein großes Benefizkonzert. Und Mittel aus diesem Benefizkonzert sind auch dem Verein zur Verfügung gestellt worden. Das sind so zwei Beispiele von Spenden wirklich neben der Spur, die aber, wie ich finde, sehr berührend sind und auch zeigen, wie die Anteilnahme von Bevölkerungsgruppen, mit denen man sonst relativ wenig Berührung hat, sich doch hier positiv niederschlägt.
Da kann ich mich nur ganz anschließen, was Almut eben gesagt hat. Da freuen wir uns dann auch immer ganz besonders. Es ist ja auch sehr persönlich, diese Menschen, die uns was spenden. Und Geld ist ganz wichtig. Wir brauchen Geld.
Wofür genau?
Das ist ja unterschiedlich. Also beim Taschenprojekt zum Beispiel oder auch bei dem Gartenprojekt, was wir haben, dass da Fachleute, die das betreuen auch richtig, die wir auch bezahlen, Honorarkräfte. Also da haben wir eine Designerin, ja, Kostümdesignerin. Und ich finde das auch gut, wenn die professionellen Kräfte da sind, die also wirklich das auch als Arbeit und in ihrer Arbeitszeit machen. Dann können die halt, können auch zuverlässiger sein als wir in der Freizeit sozusagen, wenn wir dann mit unserer regulären Arbeit in Konflikt kommen. Und das ist immer ein großer Brocken. Genau wie bei dem Tanzprojekt, wo wir ja mit einer Company aus Hannover zusammenarbeiten, nicht, wo die Tänzer professionelle Tänzer sind. Das kostet vor allen Dingen Geld. Materialien natürlich auch, die wir dazu brauchen. Aber was ich sagen wollte, ganz wichtig, man braucht viel Engagement. Man muss Zeit mitbringen, man muss Geduld mitbringen. Ja, also vor allen Dingen seine persönliche Freizeit auch. Das ist, oft ist es so, dass es das eigentlich so die treibende Kraft dann schließlich ist.
Nochmal zur Geldvergabe. Der Verein hat das ziemlich genau aufgeschrieben, unter welchen Bedingungen er wofür Geld vergibt. Da gibt es einmal laufende Projekte, die hat Doro eben schon angedeutet. Dann gibt es punktuelle Projekte, wie zum Beispiel, wenn eine Gruppe mit Jugendlichen einen Ausflug plant. Dafür kann man Geld bekommen. Es können aber auch für Einzelpersonen unter bestimmten Umständen Unterstützungen gewährt werden. So, das sind eigentlich die groben Bereiche.
Eins will ich noch, weil das finden wir ganz wichtig, nachschieben für Schwimmkurse für Kinder zum Beispiel. Ah, ja.
Jetzt kommen wir schon auf die Vielfältigkeit eurer Projekte. Ich habe auf eurer Internetseite gefunden, so neben den Deutschkursen als Muss sowieso, gibt es dann noch einen Arbeitskreis Beschäftigung, Nähprojekte, Kochabende, eine Frauendisco, dann gibt es noch eine Gruppe mit Kindern, ein Männertreff, die Fahrradwerkstatt haben wir schon erwähnt. Und dann war auch noch die Rede von einem Repair-Café, das mit integriert ist. Ich meine, Repair-Cafés gibt es ja eigentlich überall, aber ist das jetzt ein besonderes zum Beispiel, wo auch Geflüchtete mitarbeiten oder so ihre technischen Kenntnisse einbringen?
Nee, also die haben sich schon uns so angeschlossen oder so wie mit der Fahrradwerkstatt so ein bisschen. Da sind, glaube ich, auch, da gibt es auch Überschneidungen in den Personen. Die sind sehr selbstständig und das Repair-Café, denke ich, läuft so wie woanders auch. Aber da ist auch immer Kontakt und Austausch, weil das ist natürlich auch sowas, was ältere Geräte oder so, die dann eben wieder für Geflüchtete oder aus Gebrauchten was Neues machen. Das ist so das, was irgendwie an uns so außen jedenfalls andockt, würde ich sagen, dann immer mehr oder weniger. Das ist aber sehr selbstständig, das Repair-Café.
Wir haben jetzt einen Überblick, noch etwas abstrakt über die Arbeit des Vereins. Mich würde noch mal interessieren, wie das eigentlich läuft mit der Integration in den einzelnen Projekten. Die Deutschkurse sind sicherlich eine Alternative zu dem, was an Integrationskursen von der Regierung angeboten wird?
Also diese Deutschkurse sind keine Alternative, weil wir das nicht in Konkurrenz zu den verbindlichen Integrationskursen machen, sondern wir bieten, ich habe das vorhin so beiläufig gesagt, diese Kurse als Vorkurs an. Da geht es eben darum, sich zunächst mal im Alltag überhaupt zu orientieren und erste rudimentäre sprachliche Kenntnisse zu erwerben. Aber in diesen Sprachkursen, in diesen Vorkursen geht es eben auch darum, von deutscher Seite Türen aufzumachen, Leute willkommen zu heißen, Kontakte zu ermöglichen, unter Umständen Hilfe bei allerersten Schritten im Umgang mit Ämtern oder so zu ermöglichen. Die Integrationskurse, die offiziellen Kurse, die von verschiedenen Anbietern gemacht werden, sind auf einer ganz anderen Ebene. Ne?
Wenn ich Alternative gesagt habe, dann meinte ich eigentlich eher das Klima in den Kursen und das Verfahren sozusagen. Ja, ich glaube, da unterscheidet es sich doch ein bisschen, oder?
Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall, ja.
Ja, inwiefern könnt ihr das ein bisschen genauer sagen?
Ich würde mal sagen, das ist vor allem viel persönlicher. Also das ist jetzt nicht als Negativbewertung für die Integrationskurse. Das ist eine Institution, wo die hingehen. Das sind Klassen, soweit ich bin da noch nicht gewesen, aber soweit ich das weiß. Und wir bauen hier ja eigentlich fast schon persönliche Beziehungen zu den Menschen auf. Wir wissen, wo sie wohnen. Oft ist es so, dass man sie dann zu Hause auch mal besucht oder ihnen dort was hilft, ne? Dass wir ihnen was besorgen und sie anders unterstützen. Das geht bis hin zu freundschaftlichen Verbindungen. Also ich habe auch mal in Mellendorf am IKT angefangen sozusagen und ich habe da auch Personen und besonders eine Frau, die ich sage, ist jetzt meine Freundin, ne?
Das ist eigentlich auch das, was man Integration nennt, persönliche Beziehungen aufzubauen, wenn man in ein fremdes Land kommt. Und das wäre wirklich ein Idealfall, wenn sowas gelingt. Das ermöglicht natürlich auch den viel besseren und schnelleren, effektiveren Spracherwerb dann auch natürlich. Und dann läuft das alles lockerer, als wenn man in solchen Integrationskursen pauken muss.
Wobei wir natürlich auch nicht den Druck der Zertifizierung haben, muss man einfach mal so sehen. Ne? Wir können immer gucken, wer ist da, wer kommt und uns immer leisten, ein Stückchen hinter den Menschen zu gehen, die kommen und nicht sie vorne wegzuziehen und zu einem bestimmten Ziel hinzubewegen. Aber ich glaube in der Tat, so ein herzliches, offenes sich begegnen und sich eben begegnen auf der Ebene, wir machen hier Türen auf. Das ist, fängt letztlich den Geist der Sprachkurse ein und ich würde mal sagen, auch den Geist des Vereins.
Das hast du sehr schön gesagt, glaube ich. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man mal an andere Formen der Integration denkt, deutsche Leitkultur, die vermittelt werden soll, dann klingt das ganz anders als diese herzliche Aufnahme von Mensch zu Mensch. Ich bin noch ein bisschen neugierig, was eure Projekte angeht. Es geht ja nicht nur um Sprachlernen, davon haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, Sprachkurse im Vorfeld der Integrationskurse, aber ihr macht ja auch andere Sachen, wo gemeinsames Tun angesagt ist. Nähprojekte höre ich. Da stelle ich mir vor, dass ja, es gibt Leute, gerade unter den Geflüchteten, die viel besser nähen können als wir hier, glaube ich. Und die da vielleicht an der Nähmaschine euch was vormachen noch. Zum Beispiel, wie ist das? Was für Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Also es ist in der Tat so, dass ganz viele als Berufsbezeichnung oder als ihre Arbeit, die gerade ja Syrien und so weiter kommen aus der Gegend, dass die sagen, sie sind Schneider oder sie nähen halt. Das ist ja anders als bei uns. Meist sind das ja alles Menschen, die sich das selber beibringen und das zu ihrem Beruf machen. Das ist ja in ganz vielen anderen Berufen genauso. Und gerade deswegen haben wir das natürlich aufgegriffen, weil es da ja schon Vorkenntnisse gab. Ich will mal ganz vorsichtig sagen, sie nähen natürlich anders, als wir uns das manchmal vorstellen. Das ist, möchte ich auch wirklich nicht als Bewertung sehen. Ich will sagen, es ist anders, aber wir sind ja in Deutschland und es werden Produkte hergestellt, also Rucksäcke jetzt vornehmlich, aber auch viele andere Sachen, die aus gespendeten alten Segeln gemacht werden oder auch alten Leinen. Und da ist es eben gut, eine Fachfrau zu haben, die auch anleitet, wie das bei uns so ein bisschen auszusehen hat und wie man so ein bisschen kniffligere Sachen dann vielleicht auch näht. Aber es trifft natürlich auch deren Nerv und sie sind da voll begeistert dabei. Ja, und genau so.
Männer und Frauen?
Anfangs, meine ich, war da ein Mann dabei, aber wenn ich jetzt die letzten Berichte höre, also ich bin da ja selbst nicht bei allen, als Vorsitzende bei allen Projekten immer anwesend, dann ist es so, dass das jetzt nur in Anführungsstrichen Frauen sind, aber auch deutsche Frauen, zwei glaube ich, sind dabei, die jetzt fest da mitmachen.
Und die Verständigung über diese Arbeit sprachlich, wie funktioniert das?
Also die muss schon auf Deutsch funktionieren, denn die Frau, die das anleitet, die spricht nur Deutsch. Also dann sind das natürlich auch Afghanen oder auch Syrer. Das heißt also, die haben keine gemeinsame Sprache. Und auch eine Griechin, das ist ja, also muss es schon auf Deutsch gehen.
Gibt es noch ein anderes Projekt, aus dem ihr vielleicht konkrete Erfolge vorstellen könnt? Und was da so passiert?
Also bevor du vielleicht vom Tanzprojekt berichtest, wir haben eine Gruppe von Jugendlichen, die sich im letzten Jahr im Sommer gefunden hat. Zunächst mal aus dem Bestreben heraus für die Jugendlichen, die während der Ferien nicht mit ihren Eltern verreisen konnten, ein Angebot zu strukturieren. Da gab es dann zwei Ausflüge während der Sommerferien. Daraus hat sich eine Gruppe gebildet, die einmal in der Woche sich trifft und entweder krökelt oder quatscht oder auch Unterstützung für Hausaufgaben bekommt. Und das ist inzwischen durchaus ritualisiert. Also diese wöchentlichen Treffen und während der Ferien, respektive während der schulfreien Tage, zum Beispiel während der Zeugnistage oder so, gibt es dann Ausflüge, die sowohl einem gewissen pädagogischen Anspruch genügen, mal zum Beispiel eine Exkursion durch ein Ufer, aber auch durchaus mal die großen Wünsche der Jugendlichen aufgreifen, zum Beispiel einen Ausflug in den Heidepark.
Ich denke gerade über diesen Begriff erfolgreich nach. Also ich habe jetzt überlegt, ob wir auch, und dass wir das auch ansprechen sollten. Es ist ja, was ist ein Erfolg bei? Es ist nicht so, man nimmt zwei Deutsche und zwei Migranten oder sagen wir mal zwei Geflüchtete hier zum größten Teil, die auch aus ganz anderer Kultur kommen. Und dann machen wir was gemeinsam und dann sind die befreundet. Also ich sage das mal sehr plakativ. Also diese Jugendgruppe gibt es jetzt seit einem Jahr und ich finde, dass sie erfolgreich arbeitet. Baut sich da immer mehr fest auf, aber das ist so im Fluss, will ich mal sagen. Das ist genauso mit allen anderen Projekten, die wir haben. Auch dieses Tanzprojekt, was jetzt schon mehrfach angesprochen worden ist, das ist ein Projekt mit der Kompanie Fredewes aus Linden, die viel auch in Schulen gehen mit einem hohen Ausländeranteil und dann zusammen einfach so ein Street Dance machen. Also jetzt kein Ballett oder so, sondern eben eine andere Form, die den Jugendlichen gerade entgegenkommt und wo sich eben dann Deutsche und Migrantenflüchtlinge begegnen können. Im Tanz braucht man keine Sprache, aber man muss sich berühren, man muss zusammenkommen. Also es sind Elemente vom Hip-Hop, wo man so Figuren baut. Es ist Modern Dance viel, also Elemente drin und so. Das ist eine sehr kreativer Tanz aus diesen verschiedenen Elementen.
Also Tanzformen, die den Jugendlichen eher vertraut sind und auch international bekannt sind letztlich.
Und gleichzeitig nach einem festen Regelwerk funktionieren. Der Choreograf, unter Umständen mit seinen Anleitern, verpflichtet alle Jugendlichen auf bestimmte Regeln, die für alle gelten. Innerhalb derer es dann Gestaltungsspielräume gibt. So, das finde ich auch ein ganz wunderbares Konstrukt. Einerseits ein verbindliches Regelwerk, was jeder kennt, und andererseits eben freie und durch Musik und Bewegungsfreude bestimmte Bewegungsabläufe.
Mich interessiert nochmal der Anteil von Geflüchteten, Migranten und Deutschen in euren Integrationsprojekten. Bei dem Tanzkurs zum Beispiel.
Bei dem Tanzprojekt letztes Jahr und jetzt dieses Jahr im Herbst wird es noch eins geben und da läuft das eigentlich genauso, sind Schulen beteiligt. Die Grundschule in Mellendorf, letztes Jahr dann noch die Realschule in Mellendorf und dieses Jahr wird es dafür die IGS sein. Das wird dann richtig im Schulunterricht gemacht und da sind ja die Klassen so, wie sie sind. Da wird ungefähr ein gleicher Anteil sein. Deswegen ist es optimal, das in den Schulen zu machen, weil in der Tat, es wird einen freien Workshop dann noch geben. Und wie auch im letzten Jahr, da war es dann so, dass der Anteil ein Drittel, zwei Drittel eher ist, dass es nur ein Drittel Deutsche sind. Obwohl es das schon mehr ist als oft in unseren anderen Projekten, das muss man ganz einfach so sagen. Das ist sehr schwierig jetzt, dass die Menschen, die Deutschen auch daran teilnehmen. An einigen Projekten, ne? Auch die Frauendisco ist natürlich auch speziell, ne, für Frauendisco, anders als wir es gewohnt sind. Und
inwiefern anders?
Ja, also bei uns ist es ja schon nicht üblich, dass Frauen und Männer getrennt in die Disco gehen, würde ich sagen. Das ist dann schon anders. Und natürlich, wenn muslimische Frauen dort sind, die ist der Raum ganz zu oder sie haben ihr Kopftuch auf. Und die Musik ist natürlich ein bisschen gemischt, will ich mal sagen. Es ist eben immer so, man muss sich begegnen. Das heißt, auch wir müssen hier Interesse haben an der Kultur der anderen sozusagen, wenn man sich auf so einer Ebene begegnet.
Ja, wobei jetzt sollte jetzt der Eindruck entstanden sein, als ob es Schwierigkeiten gäbe, Kontakt mit Deutschen zu ermöglichen. Dem würde ich eigentlich widersprechen. Wir haben auch beobachtet, dass jetzt, nachdem die Versorgung in Richtung Kleidung, Nahrung, möglicherweise Arbeit, Wohnung, Schule geregelt ist und für alle in einem gedeihlichen Maß gegeben ist, auch die Familien verständlicherweise dazu neigen, sich in ihren nationalen oder sprachlichen oder kulturellen Gruppierungen auch ein eigenes Netzwerk zu treffen. Also es gibt viele Jesiden zum Beispiel, die untereinander viele Kontakte haben und gerne Dinge machen. Oder es gibt eine große Community aus Afghanen, die auch innerhalb viele Kontakte haben. Und es wird in Zukunft sicherlich darum gehen, dieses zu respektieren und gleichzeitig auch da immer wieder Begegnungen zu ermöglichen, nicht nur mit Deutschen, sondern eben auch untereinander. Ich finde, dieser Prozess, der da zu beobachten ist, dass bei diesen Familien, nachdem sie hier angekommen sind, jetzt auch erstmal so eine Phase von Konsolidierung eingetreten ist und sie sich zu ihren Festen oder zu bestimmten Anlässen treffen, das ganz, ganz spannend eigentlich und ganz aufregend zu sehen.
Vor dem letzten Teil unseres Gesprächs jetzt noch Black Smoke von den Blues Pills. Wir sprachen von fremden Kulturen, die sich da begegnen. Das ist bei der Frauendisco deutlich, wenn nur Frauen dabei sind, zum Beispiel, wenn Männer und Frauen getrennt sind. Aber du hast das eben auch im anderen Zusammenhang erwähnt. Wie äußert sich das? Gibt es da Vorbehalte von deutscher Seite oder auch von der muslimischen oder jesidischen Seite? Gibt es Probleme bei körperlicher Berührung und all diese Dinge, die im Detail vielleicht Probleme sein können?
Also bevor vielleicht die Frage aufgegriffen wird, wie der Kontakt zu deutscher Seite ist oder was es da für Konflikte gibt, möchte ich gerne sagen, dass uns das eine Weile beschäftigt hat. Dass die Konflikte, die im Bereich der Türkei und Irak und Syrien, vielleicht auch Afghanistan zu beobachten sind, nämlich Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und Jesiden und Kurden, dass auch diese Auseinandersetzungen natürlich letztlich sich hier wiederfinden. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und wie weit wir dem Raum geben oder eben auch nicht. So. Aber die Konflikte sind hier schon durchaus zu beobachten und zu meinen, dass alle die, die hier sind, nun glücklich sind, dass sie hier sind und liebevoll, strahlend, freundlich aufeinander zugehen, das wäre sicherlich naiv und so ist es auch nicht.
Ich denke, man gebraucht den Begriff der Flüchtlinge oder Geflüchteten auch immer so, als wäre das eine Volksgruppe. Also ich musste mir das auch mal bewusst machen. Das ist natürlich nicht ein Volk, was hier zu uns gekommen ist. Ein Afghane oder ein Syrer oder Sudan. Es waren ja auch viel noch Albaner oder so hier. Das sind ganz große Unterschiede. Und wie Almut das schon gesagt hat, das sind natürlich auch Volksgruppen, die untereinander oder Kulturen, die untereinander halt auch Auseinandersetzungen haben und die sich nicht unbedingt gut gesonnen sind.
Ja, das vergisst man oft, wenn man so von Geflüchteten im Allgemeinen spricht, nicht als wäre das eine Gruppe. Das ist sicherlich ein Problem bei der Integration. Aber natürlich gibt es ja das Hauptproblem, nämlich die Begegnung der Deutschen mit fremden Kulturen, die von Vorurteilen belastet sein kann. Wenn es um aufgeklärte Menschen geht, spielen die vielleicht nicht so eine Rolle, aber es gibt eben doch sehr viele Vorbehalte, gerade auch in letzter Zeit, wenn man zum Beispiel an Parteien wie die AfD, die erstarkende AfD, denkt und auch an die Identitären oder andere Gruppen, die im Hintergrund noch arbeiten, an rassistischer Abgrenzung zu Ausländern, wenn man das so sagen kann.
Also man muss sagen, die AfD ist auch bei uns im Rat der Gemeinde Wedemark vertreten. Also das gibt es auch hier. Almut, du hast es schon so angedeutet. Dir ist das hier noch nicht direkt begegnet. Also so, dass man da irgendwelchen Anwürfen ausgesetzt war oder dass laut oder irgendwie kritisiert wurde. Mir persönlich gegenüber auch noch nicht. Gar in Demonstrationen oder in anderen Äußerungen. Das nicht. Es wird, denke ich, stattfinden, auch hier in gewissen Ausgrenzungen von manchen Langzeitbewohnern, will ich mal sagen, die schon lange in der Wedemark leben. Aber es begegnet in so mir persönlich in so einer Art Sozialneid, also Menschen, die ja auch nicht so viel haben vielleicht, oder auch andere, die dann sagen, die kriegen ja alles. Also das ist mir schon häufiger begegnet.
Von welcher Gruppe von Menschen sind das? Vor allen Dingen Hartz-IV-Bezieher oder sind es, kannst du das genauer sagen?
Das weiß ich nicht ganz genau, aber sind welche auch die Sozialhilfe bekommen, aus dem Bereich höre ich das, oder auch Hartz-IV-Empfänger. Aber so ganz pauschal kann ich das nicht sagen. Es sind auch andere, denen es durchaus gut geht. Es ist ja immer die Angst, dass uns geht es ja gut und wir haben es schön. Und ich verstehe, dass das jeder auch so gerne behalten möchte. Aber die Angst, dass man das eben irgendwo verlieren könnte oder andere mehr kriegen. Wir sind ja nicht alle frei von Neid. Also ich glaube, das ist möchte ich auch nicht zu sehr an Hartz-IV-Empfängern festmachen.
Ja, von Neid kann man eigentlich nur sprechen, wenn es um wirklich arme Bevölkerungsschichten geht, die Angst haben, vielleicht noch weniger zu kriegen oder die vielleicht gerne mehr hätten und das berechtigterweise gerne mehr hätten und es auf die Flüchtlinge schieben, dass sie nicht mehr kriegen. Das ist dann schon Neid. Aber ansonsten kann man eigentlich von Neid nicht sprechen, höchstens von unberechtigten Ängsten, dass die Flüchtlinge uns unseren Wohlstand wegnehmen würden. Das ist aber, wenn man die Migranten sieht, die bei uns leben, eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Das sind Steuerzahler, das sind aktive Unternehmer, die vieles in Gang setzen und sich hier gerade auch wirtschaftlich integriert haben. Also da kann man eigentlich nicht sagen, dass wir Nachteile davon haben, zumal wir ja auch ziemlich wenig eigenen Nachwuchs haben in der deutschen Gesellschaft. Da kommt uns ja dieser Zustrom von Flüchtlingen in vielen Bereichen und gerade jetzt auch bei dem Mangel den Stellen gerade recht.
Das wird ja immer bestätigt, die Wirtschaft bestätigt das ja. die ja eigentlich erfreut darüber sind und versuchen ja auch viele Ausbildungsprojekte und so aufzulegen, um die Geflüchteten und Migranten eben da mit zu auszubilden, damit sie die beschäftigen können. Und auch Handwerksbetriebe, da wird das auch versucht. Also trotzdem sind die Menschen ja ängstlich. Das ist nicht rational.
Es ist die Angst dem Fremden gegenüber, ja. Und sie äußert sich in einer Herabstufung. Die sind dumm, die kapieren das nicht, die raffen das nicht und die sind unzuverlässig und so weiter. Nicht diese Vorurteile grassieren, ja, und das hat dann oft auch bei Stellensuche Folgen.
Und da leben wir hier natürlich auch nicht im Wolkenkuckucksheim. Da haben wir hier Strukturen wie überall. Das Flüchtlingsthema ist 24 Stunden pro Tag überall virulent und natürlich auch bei uns. Und natürlich gibt es auch hier Gefühlslagen, die dann entsprechend geäußert werden, die mit der Faktenlage erstmal so gar nichts zu tun haben. Ne? Das ist so.
Ja, deswegen ist es ja auch wichtig, also du hast gesagt, Axel, Angst vor dem Fremden, das ist es auch. Man hat, was einem fremd ist, das ist ja in allen Bereichen so, macht uns Angst, weil wir es nicht verstehen. Und die Angst vorm Fremden kann nur abgebaut werden, indem wir uns begegnen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, wo wir helfen, dass Beete in ihren Gärten an ihren Häusern anlegen können. Und in diese Gärten, bei dieser Gartenarbeit, da wird der Nachbar, der deutsche Nachbar, aufmerksam. Da hat man dann plötzlich ein Thema. Das hat sich herausgestellt, das ist erst ganz kurz am Laufen, dass das eine tolle Art der Begegnung ist. Und eine Begegnung, und wenn man Worte wechselt, wenn man sich kennenlernt, dann relativiert sich das oder es löst sich auf. Und deswegen müssen wir versuchen, möglichst viele Punkte einfach der Begegnung zu schaffen.
Ja, das spiegelt sich ja in euren Projekten. Kochen zum Beispiel. Zusammen kochen ist ja ein Erfolgsrezept eigentlich, weil es ist ja so kommunikativ und auch so interessant für beide Seiten eigentlich. Es gibt ja mittlerweile auch schon erfolgreiche syrische und andere Kochbücher bei uns. Wie ist das in eurer Kochgruppe?
Unsere Kochgruppe, die gibt es schon sehr lange, die trifft sich unregelmäßig. Die wird dann von den beiden Akteurinnen immer, wenn mal Zeit ist sozusagen oder wenn es mal wieder passt, über eine WhatsApp-Gruppe wird die zusammengetrommelt. Da sind auch deutsche Frauen drin. Wir können das in unserem Mehrgenerationenhaus in einem von den Küchen da machen. Ja, und das ist schon bunt. Da wird gekocht, jeder kocht was er mitbringt und dann wird das zusammen gegessen.
Wie viele sind das dann so ungefähr?
Also das ist sehr unterschiedlich, ist oft sehr voll. Also ich bin da mal gewesen, die bringen ja auch noch oft ihre Kinder mit. Sind übrigens da nur Frauen gewesen auch, falls die Nachfrage gleich kommt, was du gleich fragen magst. Aber das, da waren es, also in dieser Gruppe sind bestimmt 20. Da sagen wir mal, haben 10 dann Zeit zu kommen.
Wir sind jetzt schon wieder bei Beispielen angelangt. Das ist ja auch immer interessant. Eigentlich wollte ich jetzt am Schluss der Sendung doch nochmal kommen auf allgemeinere Trends. Also das eine hatten wir schon angeschnitten. Das war die Begegnung von deutschem Kulturkreis und deutschem Bewusstsein mit dem Fremden, mit fremden Kulturen, die ebenso natürlich Schwierigkeiten haben mit den deutschen Gewohnheiten und einfach mit deutschen Gewohnheiten und Gebräuchen zurechtzukommen. Genauso wie wir vielleicht Schwierigkeiten hätten, wenn wir dort im Land wären und dorthin kommen würden als Flüchtlinge. Man muss sich das mal umgedreht vorstellen. Das ist oft eine sehr lehrreiche Erfahrung. Aber in letzter Zeit hat sich ja aus politischen Gründen die Stimmung, die positive Stimmung gegenüber den Geflüchteten, die wir mal in 2015 hier ausgeprägt ja in Deutschland hatten, da konnte Merkel noch die Grenzen aufmachen und alle haben gesagt, das ist in Ordnung oder die größte Mehrheit. Aber heute ist das ein bisschen anders. Merkt ihr das? Das ist meine Frage, auf die ich hinaus will. Merkt ihr das bei der Integrationsarbeit?
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann das hier noch nicht so erfahren oder merken. Was wir merken, ist schon eine Veränderung, aber die ist mehr, ich will mal so sagen, Ermüdung. Also es ist ein langer Weg der Integration. So einen Vortrag hatten wir auch. Wir initiieren ja auch mal so Vortragsreihen. Der Weg ist lang und dass man so ein bisschen ermüdet manchmal. Das ist eben nichts, was man so macht. Deswegen nochmal zum Erfolg. Ich mache diese Aktion und danach habe ich irgendwie Erfolg. Das sind die kleinen Schritte. Aber das ist genauso wie die Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, die jetzt auch erstmal zur Ruhe kommen müssen. Und ich glaube, denen wird das alles erstmal bewusst, wo sie leben, wie das hier jetzt ist, nachdem sie das Nötigste zum Leben haben. Aber so sind wir alle. Ich empfinde das als dass viele angeht, nicht einige, doch als eine Art Ermüdung auch, ne, diesen Weg zu machen.
Aber nicht eine Feindseligkeit?
Nein, also gerade wenn es darum geht, Kulturen miteinander zu verbinden, will ich doch noch mal ein Beispiel zeigen, was ich auch immer ganz besonders gelungen finde. Eine Koch- bzw. Backgruppe trifft sich immer zur Vorbereitung eines Weihnachtsmarktes. Diese Gruppe ist auch aus ganz multikulturell, multinational zusammengesetzt, übrigens in der Regel auch Frauen. Und diese Gruppe bereitet Dinge vor, die dann auf dem Weihnachtsmarkt verkauft werden. Das ist ganz selbstverständlich für alle Beteiligten. Das wird von allen Beteiligten an diesen unterschiedlichen Kulturen als Bereicherung empfunden. Das ist so ein kleines Beispiel.
Und da gibt es auch kein Problem mit diesem fremden Fest.
Überhaupt kein bisschen. Neulich hat eine Gruppe von Frauen sich getroffen, um für eine Veranstaltung im Rahmen des Kultursommers Hannover in Poggenhagen eine kleine Grundversorgung bereitzustellen. Das war völlig widerspruchslos und ist gerne aufgenommen worden und ist auch als Bereicherung empfunden worden. Und ich persönlich, mir ist es ganz wichtig, dass wir bei aller Ermüdung, der Weg ist lang, Dora hat es gesagt, und bei allen Widerständen, die sich uns zeigen, uns immer wieder auf das besinnen, was positiv läuft und was gut läuft und das als Perlen an der langen, langen Schnur, die wir da aufwickeln müssen, zu begreifen und uns damit auch wirklich immer wieder neue Energien zu zaubern.
Gibt es für euch denn diese positiven Erfahrungen auch ganz persönlich?
Oh ja, für mich unentwegt.
Ja, kannst du ein Beispiel sagen?
Ja, also ich bin ja nach wie vor in dieser Sprachkursebene aktiv und gestehe, dass ich manchmal morgens mich dahin quäle, aber ich gehe immer mit mehr Energie daraus, als ich reingegangen bin. Das ist so ein Beispiel. Die Menschen sind fröhlich und zugewandt und alle empfinden es als Bereicherung, wenn man sich, also ich denke an eine Afghanin, die sich seit 2 Jahren schwer tut, das Wort Birne sich zu speichern. Und wenn wir die Karte mit der Birne aufdecken, dann lachen schon immer alle und das schwappt natürlich über. Das ist so ein kleines Beispiel.
Also ich überlege, welches konkrete Beispiel ich hätte, aber mir geht es genauso wie Almut. Mhm. Es ist natürlich auch so, dass man mit dem, was man tut und was wir als für uns ja auch gar nicht so eine große Sache im Prinzip ist, einfach nur auf andere Menschen zuzugehen, dass die auch unglaublich erfreut und Freude darüber zeigen und uns dann auch in ihre Herzen schließen. Also ich kann es nicht anders sagen, die einem uns auch dann oder mir auch mal helfen, wenn ich was brauche oder so. Und einfach eine große Freude darüber und Dankbarkeit haben, dass wir das machen. Das ist einem manchmal vielleicht schon, wie ich sagen, dass ich eitel bin oder so. Das mag einem vielleicht mal auch schon bald unangenehm sein. Aber die strahlen so viel dabei aus, das ist einfach auch oft wie ein Geschenk.
Ich danke euch für das Gespräch und hoffe, dass ihr nicht zu sehr ermüdet, sondern weiter eure Fortschritte macht mit der Initiative. Sie könnte gerade in der heutigen Zeit als ein Modell für positives Zusammentreffen von verschiedenen Kulturen dienen. Für Kontakte, Anregungen und Spenden hier noch die Internetseite des Vereins. Sie ist ganz einfach. miteinanderwedemark.de, miteinanderwedemark dabei in einem Wort. Und das war's für heute im Magazin International. Die Sendung wird wiederholt am Mittwoch, den 4. Juli um 11 Uhr. Macht's gut. Tschüss.